einfach diese Gnade anzunehmen, das reicht. Gott hat keinerlei Interesse daran, uns irgendwie zu peinigen. Gott meint es gut, nur gut und immer gut mit uns. Jesus hat gesagt, dass er gekommen ist, uns das Leben in Fülle zu geben. Nur leider verwechseln wir wohl mit Leben in Fülle, mit einem problemlosen, einfachen Leben. Wie wäre es, wenn Leben in Fülle bedeuten würde, das Kreuz auf sich zu nehmen, sich selber zu verleugnen, uns hinzugeben, nicht Selbstverwirklichung, sondern Jesusverwirklichung? All das ist heute überhaupt nicht mehr populär. Und ich gebe es zu, ich würde auch lieber nur über die Gnade und die Liebe Gottes reden. Aber ich bin mir auch bewusst, dass ich einmal Rechenschaft ablegen muss über das, was ich gesprochen habe. Es ist meine Verantwortung, ein ausgeglichenes Bild der Wahrheit zu verkündigen. Heute Morgen wird also leider nicht ganz leichte Kost sein. Dabei möchte ich auch unterstreichen, ich rede nicht als eine, die es schon erreicht hat. Das alles, was ich heute Morgen sage, fordert mich genauso heraus. Ich habe auch noch viel Potenzial nach oben zu wachsen. Ich hatte einfach das Empfinden, dass es dran ist, dieses Thema wieder mal aufzugreifen. Ich würde meiner Predigt den Untertitel geben, Sterbehilfe für den Alltag. Jesus nahm ja das Beispiel vom Korn und sagte, wenn das Korn nicht stirbt, bleibt es allein. Nur wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. Und er selbst hat es uns ja vorgemacht. Wäre er nicht gestorben, dann müsste er die Herrlichkeit des Himmels alleine genießen. Doch weil er gestorben ist, weil er sich selbst hingegeben hat, können wir nun mit ihm die Ewigkeit verbringen. Wir haben das ewige Leben aus Gnade bekommen. Es ist ein Geschenk von ihm, weil er selber sich hingegeben hat. Für unsere Rettung müssen wir keine Opfer mehr bringen. Jesus hat das absolut getan. Wir sind völlig gerecht gemacht vor ihm. Es ist ein Geschenk seinerseits. Als ich mich bekehrt habe, vor vielen Jahren, war der Slogan in Errettung ist gratis, Nachfolge kostet dich alles. Ich habe das damals natürlich noch nicht richtig verstanden, was das konkret heißt. Aber es war mir auch egal. Ich war von einem Feuer gepackt, dass mich das nicht kümmerte. Der Begriff sich selbst sterben kommt so nicht in der Bibel vor. Aber an ganz vielen Stellen geht es genau um das. So sagte Jesus zum Beispiel in Markus 8, 35. Da habe ich doch ein Problem. Hier kannst du mir schnell helfen. Wieso Gott ist das nicht? Was muss ich jetzt da machen? Nein, jetzt kommt Markus 8, 5, das da. Genau. Kannst du mich mehr drucken oder so? Nimm doch du das da so. Sorry, der Computer ist neu. Also für mich neu. Also, wir waren da. Markus 8, 35. Wenn ihr euer Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen loslasst, werdet ihr das wahre Leben erleben. Aber wenn ihr euch entscheidet, euer Leben für euch selbst zu behalten, werdet ihr das verlieren, was ihr zu bewahren versucht. Jesus ging sogar so weit zu sagen, dass diejenigen, die nicht bereit sind, sein Leben zu opfern, nicht seine Jünger sein können. Lukas 14, 27. Ich bin der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft dem Teufel genauso auf dem Leim kreicht wie damals die Eva. Der Teufel sagte zu ihr nicht plump, Herr, vergiss Gott und bete mich an. Nein, er machte und macht es viel perfider. Er sagte, schau doch die Frucht. Das ist doch klug, gut, denk an dich. Geh auf deine eigenen Bedürfnisse ein. Hör doch nicht auf Gott, er will dir nur etwas Gutes vorenthalten. Mach das, wonach dir ist. Hör auf deine Bedürfnisse. Das ist ein gutes Recht. Diese Strategie hat funktioniert und sie funktioniert leider auch heute noch und auch bei uns Christen. Jesus lehrte doch etwas ganz anderes. Er sagte, Lukas 3, 27, Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Jesus meinte damit natürlich nicht Selbstquälerei. Er meinte damit vielmehr, dass die Jünger, also wir, nicht uns selber als das Maß aller Dinge betrachten sollen. Wir sollen darauf verzichten, unseren eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu folgen. Menschen, die sich selbst gestorben sind, haben nicht primär ihr Wohl im Auge, sondern das Reich Gottes und seine Prinzipien. Menschen, die sich selbst gestorben sind, ist eine große Demut zu eigen. Sie wissen nicht immer alles besser, auch wenn sie es in Wahrheit vielleicht tatsächlich tun. Sie sind belehrbar. Sie leben nicht im Wettbewerb mit anderen und versuchen nicht, Eindruck zu machen und sich selber Raum zu verschaffen. Menschen, die sich selbst gestorben sind, fragen nicht, was passt mir am besten, was ist mir wichtig, sondern was ist Gott wichtig? Was dient seinem Reich am besten? Ich persönlich lasse mich immer wieder von Fähigkeiten und Wissen beeindrucken. Das ist allerdings keine göttliche Eigenschaft von mir. Denn Gott ist nicht beeindruckt von Fähigkeiten und Wissen. Was ihn beeindruckt, ist Gehorsam, ist Treue und vor allem Liebe. Das macht ja der 1. Korinther 13 sehr deutlich. Denn das Einzige, was am Ende wirklich zählt, ist Liebe. Ich spreche hier nicht von einem sentimentalen Gefühl oder einer, ach, wie sind wir doch alle so nett miteinander, Pseudoharmonie. Ich spreche davon, unseren Willen zu unterordnen, um Christi Willen die Anliegen und Bedürfnisse der anderen höher zu achten als die meinen. Das könnte zum Beispiel heißen, niedrige Arbeiten zu tun, auch ohne Anerkennung und Erfolg. Oder nicht nur zu kritisieren, sondern zur Verbesserung einer Situation beizutragen. Auch wenn ich keinen persönlichen Gewinn oder Ehre davon bekomme. Und das könnte auch heißen, dranbleiben, auch wenn der erhoffte Erfolg vorerst ausbleibt. Wie gesagt, ich spreche auch zu mir selber. Für Gott ist Erfolg nicht das Wesentliche. Klar freut er sich, wenn seine Kinder erfolgreich sind. Erst recht, wenn sie dann noch demütig genug sind, um ihm die Ehre dafür zu geben. Nur das ist nicht sein Hauptziel mit uns. Sein Hauptziel ist, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Nicht selten gebraucht er auch Schwierigkeiten dazu. Denn Schwierigkeiten, die formen unseren Charakter. Da gilt es dann dran zu bleiben, treu zu bleiben, bei ihm uns festzuhalten. Im Römer 8, 29 lesen wir, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden. Und der Petrus ruft uns auf, in Jesu Fußstapfen zu treten und seinem Beispiel zu folgen. 1. Petrus 2, 21. Halten wir uns doch noch mal ganz kurz vor Augen, wie Jesus dann ist. Was hat er uns vorgelebt? Was kommt dir dazu als erstes in den Sinn? Mir kommt da als erstes in den Sinn seine Vertrautheit, seine Nähe zum Vater. Und das hat Liebe und Demut in ihm produziert. Jesus war die Liebe in Person und seine Demut ist unübertreffbar. Stell dir mal vor, er, der Schöpfer des ganzen Universums, der König, er kam als kleines, hilfloses Baby, war abhängig. Er ließ sich nicht dienen, sondern er diente selber. Er beharrte nicht auf sein Recht und zahlte Böses nicht mit Bösem heim. Er lebte nicht für sich. Er war frei von jeglichem Hauch von Egoismus. Und er starb unschuldig den Tod eines Verbrechers. Leute, das ist unser Vorbild. Ich meine natürlich nicht unschuldig den Tod eines Verbrechers zu sterben, sondern die Haltung, die dahinter steht. Diese selbstlose, hingebungsvolle Liebe. Ich glaube, es liegt letztendlich auch eine große Befriedigung darin, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und das Drehen um die eigene Achse aufzugeben. Paulus war ja auch ganz auf dieser Linie. Er sagte, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich vom Herrn Jesus empfangen habe. Apostelgeschichte 20, 24. Mit anderen Worten, auch wenn es mir ans Lebendige geht, auch wenn es unbequem wird für mich persönlich, ich bleibe dran, ich bleibe meiner Berufung treu, weil das Vollbringen meiner Berufung oder dem Diensten meiner Berufung ist wichtiger als mein persönliches Wohlergehen. In all seinen Briefen gibt er ja einige Anweisungen, die genau in diese Richtung gehen. Ich habe dazu ein paar Stellen herausgesucht. Beginnen tue ich mit einer Beschreibung, wie Paulus und seine Mitstreiter die neuen Jünger ermutigten. Wir lesen in Apostelgeschichte 14, 21 und 22. Danach machten sie sich auf den Rückweg. In allen Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. So sagten sie zu ihnen, wer sich für das Reich Gottes einsetzt, muss harte Zeiten durchlaufen. Wie bitte? Wie ermutigten sie sie? Indem sie sagten, wer sich für das Reich Gottes einsetzt, muss harte Zeiten durchlaufen. Super Ermutigung, oder? Tja, die Bibel verheißt uns nirgends ein Zuckerschlecken. Weiter geht es in Römer mit Römer 12, 1, wo Paulus sagt, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, also unsere Reaktion auf dieses große Erbarmen Gottes, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Der wahre Gottesdienst ist also nicht sonntagmorgens 2 Stunden in einer Kirche verbringen. Auch wenn einige das schon als Opfer genug empfinden. Der wahre Gottesdienst ist unser Leben als Opfer zu leben, ihm ganz hinzugeben. Und warum sollen wir das tun? Weil wir eben Gottes Gnade erlebt haben. Nicht um ihn gnädig zu stimmen, sondern weil wir erlebt haben, wie erbarmungsvoll er mit uns umgeht, wie liebevoll er ist, wie gnädig. Darum geben wir uns ihm hin. Das Erfasstsein von Gottes Erbarmen, das motiviert uns nicht träge und lau zu sein. Gnade bewirkt Hingabe und die Fähigkeit, weit über uns selber hinauszuwachsen. Denn Gnade befähigt. Im Epheser lesen wir, was eure frühere Lebensweise betrifft, streift die alte Natur ab, denn sie ist durch und durch verrottet. Durch ihre trügerischen Wünsche. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Epheser 4, 22 bis 24. Unsere Wünsche können uns also trügen. Das heißt, sie täuschen uns vor, gut zu sein, sind es aber in Wirklichkeit eigentlich nicht. Darum sollen wir innerlich ganz neu werden, unser Denken, Gottes Art zu denken, anzupassen. So wird auch unser Verhalten ganz neu, weil ein anderer Geist in uns lebt. Das geschieht leider nicht einfach so mit unserer Bekehrung. Da braucht es aktive Sterbehilfe der alten Natur, weil diese immer wieder zum Vorschein kommen will. die muss sterben, dass Jesus Raum hat in uns. Es geht mir nicht um eine religiöse Selbstoptimierung und auch nicht darum, um für mehr christlicher Aktivismus zu werben. Gar nicht. Du kannst meinetwegen nach Nordkorea gehen und 500 Gemeinden gründen. Wenn Gottes Plan für dich ist, hier zu sein, treu an diesem Ort, dann ist das, was du tun sollst. Es geht eben nicht um unsere trügerischen Wünsche, sondern um den Willen Gottes, ihm Raum zu geben und diesem Willen zu leben. Die große Herausforderung ist dann natürlich immer wieder, das richtig zu verstehen und in einer gesunden Balance zu leben. Wir wollen, dass unser König durch uns durchscheinen kann. In Philipper lesen wir 1,21, Christus ist mein Leben und Sterben für mich nur Gewinn. Betrachten wir mal nur den ersten Teil dieses Verses. Christus ist mein Leben. Ja, wenn Christus wirklich unser Leben ist, wenn er unser Leben völlig ausmacht, dann haben wir immer genug. Dann geht es eben nicht mehr um uns, sondern es geht um ihn. Dann sind wir in ihm so gesättigt und von ihm durchdrungen, dass sein Wesen immer mehr unser Wesen durchdringt. Im zweiten Kapitel des gleichen Briefes beschreibt er etwas genauer, wie das aussehen sollte. Dort heißt es, wie viel Ermutigung habt ihr in eurer Beziehung zu Jesus gefunden? Ihr seid erfüllt von seiner tröstenden Liebe. Ihr habt eine tiefe Verbundenheit mit dem Heiligen Geist erlebt und seine zärtliche Zuneigung und Barmherzigkeit gespürt. Darum macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Seid eines Herzens, voll Leidenschaft und vereint in Liebe. Richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Die Hoffnung für alle übersetzt den Vers so: Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgelei und Rechthaberei, sondern achtet in echter Demut andere höher als euch selbst. Kündiget jede Art von Egoismus. Kümmert euch um das Wohl der anderen, nicht um eure eigenen Interessen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Lasst seine Denkweise eure Motivation sein. Ich habe das mal für uns hier fürs CCP umschrieben. Es geht ja um uns. Wir sollen so leben. Nehmen wir doch das mal ganz persönlich. Das würde so heißen: Weil wir so viel Ermutigung in unserer Beziehung mit Jesus erleben und erfüllt von seiner tröstenden Liebe sind, weil wir tief mit dem Heiligen Geist verbunden sind und seine zärtliche Zuneigung und Barmherzigkeit spüren, darum halten wir entschlossen zusammen. Wir sind eines Herzens, voller Leidenschaft und vereint in Liebe. Wir richten uns ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Nörgelei, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei uns haben, sondern in Demut achten wir andere höher als uns selbst. Wir kündigen jede Art von Egoismus. Wir kümmern uns um das Wohl der anderen, nicht um unsere eigenen Interessen. Diese Haltung soll unseren Umgang miteinander bestimmen. Denn es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Seine Art zu denken ist unsere Motivation. Tja, das ist ein echt hoher Maßstab. Ich habe gemerkt, wenn sich Unzufriedenheit, Nörgelei, das Gefühl, ich müsse für mein Recht kämpfen, oder auch so das Gefühl, ach, was mühe ich mich da ab, das bringt ja sowieso alles nichts. Wenn sich solche Gefühle einschleichen, dann hat das mit meinem Heiligen Geisttank zu tun. Dann hat das damit zu tun, dass ich meinen Blick weg von Jesus auf mich und meine Umstände gerichtet habe. Meine Ermutigung kommt aber nicht von meinen Umständen. Meine Ermutigung kommt von Jesus, meinem König. Meine und deine Ermutigung kommt von seiner tröstenden Liebe. Wir schöpfen Kraft aus der tiefen Verbundenheit mit dem Heiligen Geist. Er ist unsere Quelle. Und das, für das muss ich mich immer wieder entscheiden. Im Alltag. Wer bestimmt eigentlich, wie ich mich fühle? Meine Umstände? Oder wer Jesus ist für mich? Ich will Jesus immer wieder zur Quelle machen von meinem Wohlbefinden. Denn wahre Erfüllung finden wir nur in ihm. Wenn Jesus zu unserer Quelle wird, dann ist unser Zufriedenheitstank immer aufgefüllt, unabhängig von unseren Umständen. Wie oft graben wir Brunnen, die das Wasser nicht halten können und machen dann unser Umfeld dafür verantwortlich, dass wir uns leer fühlen. Dabei sagt doch Jesus, komm zu mir. Ich gebe dir alles, was du wirklich brauchst. Jesus sagte, wer das lebendige Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder dürsten und für immer zufrieden sein. Denn wenn ihr das Wasser trinkt, das ich euch gebe, wird es zu einer sprudelnden Quelle des Heiligen Geistes, die aufsteigt und euch mit endlosem Leben füllt. Johannes 4,14. Ja, warum bin ich dann manchmal unzufrieden, frustriert und müde? Könnte es sein, dass ich dann zu wenig von dem Wasser getrunken habe, das Jesus mir geben will? Der Psalmist fragte sich, oder besser gesagt seine Seele, was betrübst du dich, meine Seele? Hoffe doch auf Gott. Richte deine Augen auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Psalm 42,6. Und genauso hat es Jesus in all seinen Herausforderungen ja auch gemacht. Und dazu ruft uns der Schreiber des Hebräerbriefes auch auf. Wir lesen in Hebräer 12, Vers 2 und 3, behaltet Jesus im Auge, der dieses Rennen, in dem wir uns befinden, sowohl begonnen als auch beendet hat. Studiert, wie er es gemacht hat, weil er nie aus den Augen verlor, wohin er unterwegs war. Ein glorreiches Ende in und mit Gott konnte er sich auf dem Weg alles gefallen lassen. Kreuz, Scham, was auch immer. Und jetzt ist er da an der Stelle der Ehre. Direkt neben Gott. Wenn ihr in eurem Glauben müde werdet, geht seine Geschichte noch einmal durch. Stück für Stück. Diese lange Litanei der Feindseligkeit, durch die er gegangen ist und wie geduldig er alles ertragen hat. Das wird Adrenalin in euren Seelen freisetzen. Das ist nach der Message-Übersetzung. Ja, Selbstverleugnung und sich Hingabe geben. Im Glauben ausharren, nicht müde werden, das endet letztendlich nicht in Frust oder Verlust, sondern das setzt Adrenalin in unseren Seelen frei. Es beflügelt uns, es motiviert uns. Wenn wir uns selbst gestorben sind, dann ist Ausharren um Dimensionen einfacher. Denn dann geht es ja nicht mehr um uns und unser Fleisch. Dann haben schlechte Laune, unerfüllte Erwartungen, das, was das Ausharren schwierig macht, keine Angriffsfläche, keine Haltegriffe mehr. Und wozu das Ganze? Weil eben ein glorreiches Ende auf uns wartet. Weil es eben um mehr geht als um dieses kurze Leben hier auf Erden. Es ist ja nur wie ein Tropfen im Vergleich mit dem Ozean der Ewigkeit. Es lohnt sich, nicht alles von diesem Leben zu erwarten, sondern in die Ewigkeit zu investieren. Im 2. Korinther 5,10 lesen wir, wir werden uns alle einmal vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein. Das müssen wir richtig verstehen. In den Himmel kommen wir allein wegen Jesus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, gemäß Römer 8,1. Dennoch werden wir einmal beurteilt, wie wir als Christen gelebt haben. Das macht auch der 1. Korinther 3,8 deutlich. Doch jeder wird seinen eigenen Lohn erhalten, der dem persönlichen Einsatz entspricht. Das hören wir nicht gerne, ich weiß. Aber das steht in der Bibel und will auch beachtet werden. Früher wurde wohl eher das Gericht Gottes überbetont. Und heute stehen wir in der Gefahr, das ganz zu verdrängen. Ich möchte nicht das Gericht betonen, sondern den belohnenden Gott. Die Strafe hat Jesus zu 100% bezahlt. Der Zorn Gottes, der ist beglichen mit Jesus. Jesus hat ein so großes Opfer auf sich genommen, dass da ist alles wieder gut. Aber dennoch spricht die Bibel, dass Gott uns belohnt für unseren Einsatz. Und der Lohn soll natürlich nicht die Motivation sein, sondern wenn wir begreifen, das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat, was er für einen riesigen Preis bezahlt hat, dass wir nicht mehr ein so kleinkariertes, ich-bezogenes Leben leben müssen, sondern ein Leben in anderen Dimensionen. Ein Leben der Liebe, wo es nicht mehr um uns geht, sondern um ihn. Ein Leben der dankbaren Hingabe, wenigstens etwas Kleines zurückzugeben unserem König. Im Erfasst und Erfülltsein mit Jesus liegt eigentlich der ganze Schlüssel. Letztendlich geht es nämlich nicht einfach nur um weniger von uns. Es geht darum um mehr von Jesus. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir wirklich von Jesus erfüllt sind, dann fällt es uns einfach, oder sagen wir mal einfacher, so zu leben, wie es ihm gefällt. Und vieles geht dann automatisch. Es liegt der Schlüssel drin im Erfülltsein mit Jesus. Letztendlich ist es immer wieder die Frage, wie viel Raum hat Jesus in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Reden, in unserem ganzen Sein. Uns selbst zu sterben, ist die beste und nötige Voraussetzung, dass Jesus in uns Raum gewinnt. Ich fasse ganz kurz zusammen und dann kommen wir zum Abendmahl. Wir haben gesehen, dass Erlösung gratis ist. Jesus hat einen vollkommenen Preis für uns bezahlt. Da müssen wir gar nichts mehr bezahlen. Wenn wir ihn als Retter annehmen, dann haben wir einen Platz im Himmel bestimmt. Aus Liebe und Dankbarkeit für dieses große Opfer wollen wir unsere Leben hingeben. Das Leben als Nachfolger Christi, das hat seinen Preis. Es ist eben nicht ein Leben auf dem Ponyhof und auch kein Wunschkonzert, sondern ein Leben der dankbaren Hingabe, der Selbstverleugnung. Und das alles gelingt nur, wenn wir uns selber sterben. Wenn wir also weniger von uns erfüllt sind und mehr von Jesus. Das ist der große Schlüssel. Eigentlich könnte man das mit einer einfachen Gleichung auf den Punkt bringen. Minus ich, also weniger von ich, plus mehr Jesus, das gibt das wahre Leben. Weniger ich, weniger Tina, mehr Jesus, das bringt wirklich das wahre Leben. Auch unsere Gemeindevision passt sehr gut in dieses Konzept hinein. Wir wollen Jesus erleben, ihm hingeben, wachsen in ihm, ihm mehr Raum geben und weiterschenken, was er uns gegeben hat. Nun kommen wir zum Abendmahl. Im Abendmahl feiern wir ja genau das, was Jesus für uns getan hat. Wir feiern, dass er für uns bezahlt hat einen vollkommenen Preis. Ich schlage vor, dass wir es heute mal ein klein wenig anders machen. Bevor du das Brot einfach so in den Mund steckst, schau es doch mal an und führe dich wirklich vor Augen. Hey, dieses Brot symbolisiert den geschlagenen Leib Christi für mich. Es symbolisiert das Opfer, das Jesus für mich gebracht hat, dass ich heil sein kann, dass ich gerettet sein kann, dass ich versöhnt mit Gott sein kann. Das Gleiche mit dem Kelch. Wenn du den Kelch trinkst, dann halte dir vor Augen, hey, das ist das Symbol des neuen Bundes. Des Bundes, wo es nicht mehr darum geht, dass wir Gesetze einhalten. Es ist ein Liebesbund. Ein Bund, wo Gott alles für uns gemacht hat. Und dann überlege dir vielleicht auch mal, wie du Gott in deinem ganz persönlichen Alltag für dieses Opfer danken könntest. was das für praktische Auswirkungen auf dein Leben, auf deinen Alltag haben könnte. Wo du vielleicht deinen eigenen Wünschen noch mehr sterben könntest und mehr nach seinem Reich trachten. Er wird dir Freude und Kraft dazu schenken, weil letztendlich in allem, was ich gesagt habe, geht es um ihn. Je mehr er uns erfüllt, desto mehr Power haben wir auch, weil er ein Geist der Kraft ist. Während wir nun ein, zwei Lieder singen, dann lass dir doch das Ganze nochmal durch den Kopf gehen. Und wenn du dann bereit bist, komm nach vorne, feiere das, was Jesus für dich getan hat, regle mit Gott, was du noch mit ihm regeln möchtest und danke ihm einfach, dass er so gut mit dir meint. Wenn dir das alles nichts bedeutet, dann bleib am Platz und komm nicht nach vorne, kein Problem. Aber es ist nicht sinnvoll, das Abendmahl einfach so zu nehmen. Im Gegenteil, es ist sogar schädlich, sagt die Bibel. Ich möchte noch beten, dann nehmen wir eben, singen wir und nehmen das Abendmahl und Peter wird dann den Gottesdienst wieder abschließen. Jesus, ich will dir einfach von Herzen danken. Du, der König, du, der Heiligste von allen, du, der Hocherhabene, du hast dich niedergeneigt zu uns Menschen. Du hast dich demütig, um uns gross zu machen. Du hast alles gegeben, damit wir dich kennen dürfen. Herr, ich danke dir so von Herzen, dass du mein Leben neu gemacht hast, dass du mich gesucht hast, dass ich dich finden durfte, oder du mich, Herr. Herr, und ich bitte dich für mich und für uns alle, dass wir wirklich ein Leben von der Hingabe leben. Ein Leben, das dich widerspiegelt, das dich ehrt, Herr. Dass wir am Ende des Tages können einfach eingehen zu deiner Freude. Und du kannst sagen, wohlgemacht, du treuer Knecht. Herr, ich wünsche mir das für mich und ich wünsche mir das für uns alle. Dass wir dir Freude können bringen, dass wir dir Ehre können bringen, dass du in unserem Leben noch mehr Raum hast, Jesus, weil du würdig bist. Weil du verdient hast, Jesus, dass wir deine Kinder dir Ehre bringen, dir Raum geben, deine Liebe widerspiegeln. Danke für deine Gnade, Herr. Mach uns neu durch deine Gnade. Motiviere und befähige uns immer wieder, Herr. Dort, wo wir unsere Grenzen stoßen, dort, wo es uns wirklich als Lebendige geht, dort, wo wir herausgefordert sind, treu zu bleiben, dran zu bleiben, gib uns Gnade, Herr, dass wir das glorreiche Ende in den Augen haben können. Dass wir das ewige Ziel im Auge haben können. Danke für deine Gnade und Güte, Jesus. Herr, ich liebe dich. Ich bin so froh, Herr, dass du mein Heiland bist. Halleluja. Amen.